Na? Pass auf, bevor jetzt hier und Schluck geht, Schuhe aus, Lickel aus, oder? Gemütlich, fertig.
Das klingt sehr vernünftig.
Komm mal.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
So, bei mir gibt's heute Dosenbier.
Ich habe das gute Holsteiner.
Ich habe Weierer Keller, das Naturtrübe.
Das heißt, du nachdem ich mich das letzte Mal besoffen habe, habe ich eine Flasche Wasser am Start.
Dann erstmal Prost, nochmal. Und sind ja alle da wieder. Kai. Hallo.
Jo, unbedingt.
Christoph, hi.
Ja, moin, moin.
Na, und wen habt ihr mitgebracht? Eine Gästin.
Genau, wir haben eine Gästin mitgebracht, die großartige Rachel. Juhu. Rachel Rapp, Kollegin auf der einen Seite, aber auch Buchschreiberin. Du siehst gut aus, dieses ganze Zeug. auf jeden Fall sprechen wir über alles. Und wir kennen uns eigentlich, glaube ich, von Glow-Zeiten damals, als wir mal gespielt haben für die Schlagzeugschule in München.
So sieht's aus.
Oh ja. Ja. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen. Und seitdem
legendäre Zeiten auch für mich jedenfalls in wichtigen, krassen Zeiten.
Ja, das war in den 90ern. Glow, der große Hit. Mr. Brown, der heute noch überall rauf und runter gespielt wird tatsächlich. Ja, ja. Neben den Songs von Fury, die überall rauf und runter gespielt werden. Das ist ja so in der Zeit gewesen. So.
Ja, stimmt.
Aber mit Glow fing es an. Darüber wollen wir natürlich auch reden. Und viele werden dich auch kennen vom Farin Urlaub Racing Team, denn da sitzt du auch am Schlagzeug. Jo. Und sprechen wir heute drüber. Sehr interessant ist ja bei dir so der Werdegang. Wenn man das mal so zusammenfasst, ich habe das doch irgendwo hier zusammengefasst gesehen. Warte, jetzt muss ich in meinen Unterlagen einmal ganz kurz nachgucken. Wo war es denn? Irgendwas habe ich doch hier.
Lesen?
Ah, jetzt hör doch mal auf.
Wir sind ein seriöser Podcast. Wir bereiten uns drauf vor.
Ich habe das doch irgendwo hier. Da war doch so ein,
unter dem Butterbrotpapier.
So schlimm ist es auch nicht.
Aber dann kann ich ja mal eine Frage dazwischen grätschen.
Ja, mach mal.
Wann hast du dich entschlossen, Schlagzeuger zu werden? Ich meine, du hast ja vorher auch schon Geld verdient gehabt, oder nicht?
Ja, aber Leute, es ist
oder Schlagzeugerin, Entschuldigung.
Ja, aber das Ding ist, Sporthalle, Jeff Beck, 18 Uhr, kurz bevor sie die Kutsche erfunden haben, glaube ich, war das da, stehe ich in der Sporthalle mit einem Typen, der Schlagzeuger war, der mich da hingeschliffen hat, und da gab es diesen bekannten Hit, der da rauf und runter lief. Und ich wollte eigentlich nur wegen diesem einen Song hin. Irgend so eine Art Reggae-Dings. Reggae stehe ich eigentlich gar nicht drauf, aber das war wirklich der Hammer-Song. Und dann dachte ich, okay, er schliff mich mit, hat aber ein Gipsbein. Drummer mit Gipsbein. Steht neben mir und ich gucke auf die Bühne und sage, sag mal, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? 99,9% Schlagzeug. Und zwar ein ganz geisteskranker Typ, Terry
Bozio. Wer hat gespielt?
Terry fucking Bozio. Oh, so, und in der Ecke hockt, hier, darf ich auch mal spielen, Jeff Beck. Ja? So, und gar nicht beachtet, weil ging ja gar nicht. Ich meine, ich war geblendet, was macht der da? Was ist denn das eigentlich? Weil ich bin mit Seiteninstrumenten aufgewachsen und Klavier, gut, fertig. Vielleicht noch eine Oboe oder so ein Ding dazwischen, Klarinette, fertig. Aber alles andere war wertlos und sinnlos. Und dieses Schlagzeug, da habe ich gedacht, aber es ist irgendwie... Und dann sage ich zu meinem Humpelnden, sag mal, hast du nicht einen Proberaum? Dann sind wir am selben Abend nochmal in seinen Proberaum gehumpelt. Er setzt sich an und sagt, ich sag irgendwie... Und dann zeigt er mir ein paar Triolen. Und ich denke so, oh, wie geil ist das? Wie
fühlt sich das? Er zeigt mir ein paar Triolen.
Er zeigt mir ein paar Triolen, keine Briefmarken sammeln.
Ja.
Das Blöde ist, er hatte mit Schlagzeugspielen aufgehört. Ich habe angefangen. Ich kam dann hierher nach München, hat mich dann mein damaliger Freund Carlos zur Schlagzeugschule geschliffen. Alle dachten, er will spielen. Und ich so, nee, sorry, ich. Und dann so sehe ich so die verdrehten Augen so, oh ja, okay, komm. So, und dann ging das aber relativ flott, weil ich natürlich vorher schon 10.000 Jahre Klavier, die ganze Grundausbildung, ganzen Schwachsinn von klein auf, von 3,5 Jahren irgendwie gleich voll gepumpt wurde mit dem ganzen Notenquatsch. Also ging es relativ flott. Und dann hat mich mein Lehrer nach 2,5 Jahren rausgeschmissen und gesagt, nee, du klebst hier an den Noten. Nein, aber ich will doch nur im Proberaum. Nee, du lernst das jetzt und du besorgst jetzt gefälligst 7 Bands. Ich so, was? So, und dann hat er mich da rausgeschmissen und dann habe ich in kürzester Zeit tatsächlich 7 Wahnsinnige gefunden. von einer Country-Band bis zu irgendwie Express Yourself, nur kopfgesteuertes Zeug, bis zu schrammelnden Gitarren bei Glow. Und das war so ein Crashkurs, so ein, zwei Jahre, dann hatte ich aber die Schnauze voll und dann dachte ich, jetzt entscheide ich mich mal für eins, komm. Was ist, wo kannst du richtig, wo lässt du einfach, so, und das war Glow. Ja. Und dann ging es ja auch eigentlich nach zwei Gigs, Plattenvertrag, tschüss, gute Nacht, auf Wiedersehen, geht los, Tour. Ja. Also so ins Wasser geschmissen, dass es über, also ich war, wie gesagt, nach 3 Jahren auf Tour. Also ich meine, hallo?
Also
weißt
du hast...
Uftschak, ja gut, aber immerhin, hallo. Weißt du, also das war Wahnsinn.
Also du konntest dir die Band aussuchen tatsächlich. Du hattest Optionen sozusagen.
Ich hatte Optionen, weil es gab da so ein Studio in München, es gibt immer noch Weltraum. Und in Weltraum haben sich die guten, süßen, tollen getroffen. Da hatte ich auch meine Mädelsband, mit denen habe ich über Nekrophilie und so weiter gesungen, war zwischendurch in der Schlagerband. Am Wochenende, da gab es auch nur Würstchen zu dritt am Bahnhof. Also es war irgendwie ein riesen Durcheinander und... eine tolle Erfahrung, hat mir aber gereicht und dann habe ich gedacht, okay, nee, Glow ist das eigentlich, da fühle ich mich wohl.
Ja,
aber ich habe... Darf ich dazwischen grätschen? Ich habe dein Buch hier, Drum Athletics,
ja,
und da schreibst du über Terry Bozzio und ja, das würde ich ja gerne jetzt mal kurz zitieren.
Erzähl kurz, wer Terry Bozzio ist.
Terry Bozzio hat, glaube ich, bei Frank Zappa gespielt, ja, dann bei Jeff 17. Beck,
ja,
einer der Überschlagzeuger dieser Welt.
Aber so einer mit wahnsinnig viel Equipment.
Unfassbar.
Ich finde Schlagzeuger eigentlich geil, die ganz wenig haben. Also so zwei Toms und eine Snare und das reicht ja völlig aus. Aber
ja, gut, aber ich war 23, ich war, I was impressed, you know.
Der hat ein Musikgeschäft auf der Bühne stehen.
Ja, pass auf. Also, Kapitel 16, Männer. In der noch männerdominierten Drummerwelt, die Größe, Stärke und Potenz vermitteln soll, bietet sich ein muskulöser, eingeölter Buddy inmitten seines funkelnden Testosteron-Imperiums an, der bei perfekter Lightshow sein Haupthaar aus dem Schweißtropfen wie Fontänen herausspritzen in Zeitlupe um sich wirft, während ihm die rasselnden Ketten seiner Brustpiercings fast durcheinander geraten, ja zu reißen drohen, er dennoch lässig mit der Wimper zuckt, dem Drumtech als Zeichen, ihm auf der Stelle einen Eimer Wasser über den Kopf zu schütten und oder ein blutiges Steak zu reichen, um der voraussichtlichen Ohnmacht in letzter Sekunde zu entkommen. Terry Bozzio.
Okay. Fragen?
Ja, ich fühle mich jetzt schlecht. Ich fühle mich jetzt scheiße als Gitarrist. Ich bin jetzt total zurückgegangen.
Mit dem Eimer Wasser kann ich aber regeln, Christoph, das ist kein Problem.
Wobei ich mich immer frage, wenn diese ganzen Opulenz-Schlagzeuger mit ihren, ne, wo du gerade sagtest, der ganze Laden, wird das auch alles benutzt oder ist das Posing?
Leute, nein. Nein, also ich, das ist natürlich nicht, wenn einer sich dreht auf dem Kopf. Wer war das? Runaway oder wie hieß diese Band?
Motley Crue
mit Tommy Lee.
Haben sich gedreht, ja genau. Einmal hat er sich vergessen das anzuschnallen, weil er so voll war und ist komplett vom Podest gefallen. Ja.
Tour zu Ende.
Ja, erstmal.
Weißt du, und wenn es sein muss, wenn der Song das braucht, das ist wie eine Pornoszene. Wenn es heißt, okay, ihr müsst hier dingseln, dann muss man das machen.
Ja.
Und wenn die Band sagt, okay, sorry, bei dem Song, I don't know, you need 5000 Becken, then you fucking need 5000 Becken.
Okay.
Nein, ich weiß es nicht, also... Es gibt auch diesen englischen Style, gab es irgendwann in den 90ern, wo alle Becken unten hingen, weißt du, und jeder so aus dem Ellenbogen so nach unten. Yeah. Und ich habe meine Becken eben tierisch oben, damit das ist der beste Punkt, wenn man ausholt. Verstehst du das? 90 Grad, das ist einfach biorhythmisch, chemisch, das ist genau, das ist perfekt. Aber so, und dann nur eine Tom. Ja, kann man gut finden, aber so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen 3-4 Töne vielleicht anbieten können. Das ist schon, ich weiß nicht, ich bin da spießig, I don't know.
Ja. Aber dann, also wir müssen jetzt noch mal ein bisschen wieder, wir haben ja schon mit dem Buch hier angefangen und mit allem, mit Glow, wir waren überall jetzt schon zugange. Okay, irgendwie. Okay. Ich habe jetzt nämlich das Zitat gefunden. Ich habe es irgendwie total sinnlos hier reinkopiert. Ich habe es nicht gefunden. Und zwar ist es, glaube ich, irgendwie was, eine Kritik von deinem Buch, von dem ersten, von Panzerschokolade, wo wir auch noch drüber sprechen. Von der Zahnspangenträgerin zum internationalen Model zur Drummerin der Nation.
Nation, Jesus Christ, Superstar, so, Nation.
Das
steht. Allein. Wer hat ja das geschrieben, Jesus Maria?
Ja, da würde ich doch mal ganz vorne anfangen, weil du hast ja mit der Musik relativ spät angefangen. Also du hast ja Klavier gespielt, hast du erzählt und so ein bisschen was nebenbei gemacht. Aber du
ein
bist
bisschen?
Ja. beruflich erstmal woanders unterwegs gewesen. Also ja. Musik war ja nicht dein Beruf.
Nee, aber ich komme aus so einer Spoke. Also da ist ganz Generation nichts anderes angesagt. Da bin ich im Gegenteil ausgebüxt, dass ich gesagt habe, ihr mit eurer Überei, ihr könnt mich mal, ich übe nicht mehr. Es geht nicht. Tschüss, gute Nacht. Oder bin ich abgehauen, Afrika, Japan, ein ganze Ding. Und da kam natürlich, dieser Job war natürlich perfekt als Model, ist ja klar. Also 7 Agenturen weltweit, Tschüssikowski, 3 Jahre irgendwie immer in Miami, Kenia hin und her gechattet, dann weiß ich nicht, noch Monate Japan, das ganze Ding. Das war genau mein Ding. Leider kam dieses Konzert halt dazwischen. Hätte ja. ich Terry Bozzi nicht gesehen, hätte mich das wahrscheinlich überhaupt nicht, weil das ist ja, da konnte mir keiner reinreden. Ne? Ich hätte jetzt nicht Pianistenvirtuosen werden können. Dafür habe ich es nicht genug geliebt. Ich habe Riesenhände, ich kann gut greifen, ist alles am Start. Man hat mir alles Mögliche reingepubelt, was geht, vom Ballett bis zum Gesangsunterricht, das ganze Zeug, mit Chören durch die Gegend gefahren, alles gemacht, super. Aber da habe ich gedacht, ja, also nein, ich will nicht mehr üben, es reicht. Tja, gute Nacht, Marie, weißt du? Dann landete ich bei Dramas Fokus und dann hieß es, okay, bam, bam, bam. Willst du jetzt weiter rumeiern hier? Nein, ich komme jetzt von dem Casting. Oder übst du jetzt? Ja. Und diesmal habe ich es für mich gemacht. Und das habe ich geliebt. Und ich habe wie ein Autist da vor dieser Snare gesessen, mir auf dem Gummipad zu Hause wie eine Irre. Und habe das geliebt. Das war für mich die wichtige Zeit. Die wichtigste Zeit des Tages zu üben. Ja. Total geisteskrank, aber I love it. Das war mein Ding, das war dieses ja, Autistenmäßig. Das ist ja das beim Üben. Aber wenn du es für dich machst, weil du... Und es konnte mir natürlich keiner sagen, es war viel zu spät. Ich meine, mit 23 fängt man doch kein Instrument an. Was soll denn das? Da hat man doch einen fertigen Beruf oder so, ja. Aber mir war das, ey, auf Biegen und Brechen wäre mir alles wurscht gewesen. Und dass natürlich die Bands dazwischen kamen und dass das wirklich losging, alles Glück. Aber ich glaube, man featuret das auch irgendwie indirekt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und es ging dann sofort auch in die Charts und sofort los und sofort bam. Ich war so, also ich habe gedacht, das darf doch alles nicht wahr sein. Kam alles geflogen, so wundervoll.
Ja, war toll. Gut.
Ja, vielleicht lag das aber ja auch daran.
Aber nur, weil du es sehr liebst, ja, das ist klar.
Und das lag ja vielleicht auch daran, dass ihr so gut wart. Schon mal drüber nachgedacht.
Es war auch dieses Britpop, hat man das genannt. Und diese Britpop-Zeit, ja, auch mit Donuts, Guano Apes und so weiter auf einem Label und so weiter, das hat man sich so, das war wie MTV rauf und runter gespielt, es gab MTV, da konnte man noch ein Video zu Tode spielen, aber jetzt, ich meine, ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Video von irgendjemandem, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, ich weiß nicht, wie man das spreadet überhaupt, ja. Ja, es war genau in der richtigen Zeit, glaube ich, war...
Ja, Chloe, 96. Ja. 96 gegründet. Mhm. Und ihr wart dann erst Support für Liquido. Später hattet ihr eine Headliner-Tour. Da war dann die Vorband schon Raymond, die später ja auch noch groß wurde.
Absolut Hammer. Supergirl haben sie da gespielt. Das ist Hammer, oder?
Alles in der Zeit. Und dann seid ihr nach Japan schon gegangen. Das ging ja dann auch schon ganz gut.
Du, und weißt du, was jetzt geil ist? Das fiel mir letztes Mal ein. Und zwar Mr. Brown gab's ja diese, also als ich mit 18 in Japan war, gab's schon diese sprechende Regenschirmmaschinen. Was für meine Regenzeit. Alle 2 Meter ein Springen. Oh, hi, gozaimasu, und dann labert
sprechende Regenschirme, die hat's in Deutschland noch nicht gegeben. Die kennen wir hier nicht.
Da waren hier noch wirklich, hier war noch,
hast du mal einfach nur so geregnet.
Ja. Weißt du? Und also ich war völlig fasziniert von der Technik. Und da gab es natürlich diese Automaten, nicht nur mit Grüntee-Eis von Häagen-Dazs, was es noch immer nicht gibt, 100 Jahre später, sondern auch diese Mr. Brown Milchkaffee-Dosen. Und jetzt imagine this. 10 Jahre später hock ich da als Drummerin in, also jetzt natürlich nicht im selben Hotel, aber in denselben Städten und diesen Automaten und dort einfach dann diesen Mr. Brown rausziehen und Mr. Brown spielen. Ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, dass die an der Tanke überall gab es die.
Stimmt,
die
ganze
bis vor, ich weiß nicht. Gibt's ja immer, ich habe die so gesoffen, das war mir völlig wurscht, wie das geschmeckt hat.
Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle.
Das gibt schon nicht. Ja. Überhaupt hat sich da wirklich tatsächlich Laber, aber wir sind ja im Podcast. Es war einfach so, dass...
Nee, Kai hat noch nicht geschnarcht. Also
warte mal. Nee, weißt du, was das Ding ist? Das Ding war, weil, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber Weezer, Green Day, Fuji Festival, muss ich noch mehr sagen. Also Danny hat uns damals 3 CDs hingeknallt und gesagt, okay, diese Band, wer hier mitmacht, folgendes, bam, Avalon, also hier Colors of Dings of Shades, Foo Fighters. Dann hat er die Weezer CD geklaut, also eine von den 70.000. Und das war Soundgarden und ja, noch irgendwas. Ja, jedenfalls. Und dann stehen wir ein paar, ja, geraume Zeit später am Fuji Festival und ich spiele vor Weezer und stehe während des Konzerts. Ich meine, ich habe gerade 3 Jahre Schlagzeug, man muss halt überlegen, weißt du, verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich stehe vom Fuji und Yokohama, das ist wie Rock am Ring, Rock im Park. Und stehe so vor diesem Bergwahnsinn in diesem Land 10 Jahre später mit meinem Mr. Brown Coffee in der Hand und dem schwitzenden, wie heißt der gute Drummer von Weezer, hinter ihm, weil hier Dings, und der schwitzt mit seinen 3 Haaren. Und denke, das ist jetzt, ist das wahr? Ja, nein, vielleicht. Also das finde ich schon, ich glaube, da haben wir nicht so viel falsch gemacht. Also es gibt so Sachen, die macht man kurz und dann laufen die von alleine. Kann das sein?
Ja.
Ja, und so. Oder man macht sie ein bisschen länger, so wie die beiden Kollegen hier.
Ja, ja.
Manchmal musst du auch gucken, dass du hinterherkommst, das ist eine andere Sache.
Ja, aber das stimmt. Also so ein paar Ideen, so wenn wir den Podcast über uns in den USA, irgendwie, da habe ich mir 20 Jahre lang später, danach habe ich mir angefangen, Gedanken darüber zu machen, was habe ich da eigentlich gemacht in der Zeit.
Ja.
So.
Du hast auch mit Weezer gespielt auf einer Bühne.
Ja, ja, wir haben auch mit Weezer und Green Day gespielt und so, aber das war mir völlig egal. Ich wollte anständiges Bier.
Ja, das war schwieriger. St. Pauli Girl, sag ich mal.
Das war halt nicht so einfach damals.
Naja, gut, mit einer gut dicken Band. Ich meine, wenn mit Fahren ohne Ferrari, ja klar, wenn du mit denen unterwegs bist, dann spielst du natürlich auch mit Foo Fighters auf einer Bühne. Das ist ja dann keine Kunst. Aber mit so 3 Hanseln, weißt du, irgendwie so gerade mal nach 2 Auftritten, Plattenvertrag, dann stehst du irgendwie, dann ist es schon so ein bisschen, ein bisschen Hammer.
Sagst du das jetzt so aus der Sicht von damals oder sagst du das immer noch heute? Also das klingt immer so ein bisschen, als würdest du das toll, immer noch wie so ein Traum alles erlebt haben. So.
Ja, ja. Ja, ich war so unfassbar gut drauf, dass ich allen so auf den Sack gegangen bin. Das war unerträglich. Ich war nur noch happy, nur noch, sag mal, gibt's nichts Trauriges in deinem Leben? Hast du nie Depressionen? So, nein, warum? Aber wirklich, ich war unfassbar gut drauf. Mein Gott, Jesus Christ.
Und das auch noch aus der Erinnerung oder auch?
Nee, wirklich. Also wenn ich mich da rein versetze, wie ich da immer lachend in diesem Auto saß. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's los, wo ist der nächste Soundcheck? War unfassbar. Also auf Tour sein ist für mich der Normalzustand. Das ist die Bewegung und wir alle hocken in dieser Glocke und fahren.
Genau.
Das ist so, das ist das, wo ich sage, das ist das Normale. So muss das sein.
Genau, ich hatte auch mal das Gefühl, du steigst in so einen Bus ein und das ist wie so ein kleines Raumschiff, so ein Luftschiff.
Richtig.
Das hebt dann ab und dann schwebt das so vor sich hin und man guckt den ganzen Quatsch, den die anderen alle so machen, von oben sich ein bisschen an. Aber eigentlich, man ist halt auf dem Segelflughafen oder ich weiß nicht was.
Auf dem Dampfer.
Ja, auf dem Dampfer. Auf jeden Fall in seiner eigenen Blase und in seiner eigenen Welt.
Vielleicht war das bei dir aber auch eine eigene Wolke. Da muss man drüber nachdenken.
Ja, mein eigenes Ding. Weil mein Bassist, dem ging ich auch auf den Sack. Hör doch mal auf zu lachen immer, Mann. Die ist gut drauf, das geht mir auf den Sack.
Hör auf zu lachen, ich bin allergisch gegen Lachen.
Du weißt, was wirklich passiert ist. Der hat irgendwas erzählt, aber das kennt ihr. Du sitzt im Sprinter. Und irgendwann war es nicht mehr zum Lachen, nämlich es gibt ja Ups and Downs, machen wir uns nichts vor. Also wir fahren auf der Autobahn mittlerweile im Sprint, und wer überholt uns? Richtig. Raymond im Nightline. Und vorne einer von den Keyboardern beim Busfahrer so bemerkt uns und winkt so.
Ah, Scheiße.
Oh Mann, Alter, das war so peinlich. Na, da bin ich auch ausgeschieden. Nein, Quatsch, aber ich habe noch ein bisschen durchgehalten. Oh Gott. Nein. Ja,
und
so
dann,
ist es, du.
Warum habt ihr aufgehört? Habt ihr die Schnauze voll gehabt? Keinen Erfolg mehr, oder?
Ups and Downs. Und dann wäre eine nächste Tour losgelaufen. Ich war aber schon bei Faring Urlaub. Und das war eigentlich eine sensationelle Situation, weil wir waren teilweise auf Festivals, haben wir mit Glow Mittags gespielt. Nein, also ein bisschen vorher gespielt. Hallo. Und dann, immerhin Rock am Ring, hallo. Und dann abends mit Ford. Das war ja fantastisch. Ging aber nicht lange gut, wie es mit Affären und so weiter ist. Irgendwann muss man sich, oder ich war nicht ausgelastet genug, weil bei Farin musste ich zu der Zeit, man muss ja immer überlegen, ich musste das immer schnell aufholen, was die da, ne, also ruckzuck. Pretending I can do it, of course. Und dann geübt wie eine Sau, damit das, es war doch alles schneller, heftiger, lauter, mehr Leute, gegen die du kämpfen musst. Es ist schon alles ein bisschen eine Nummer, ne? 2 Nummern krasser gewesen. Und irgendwann sitzt du da mit deiner alten Band da und denkst, oh, ich glaube, ich kann das Lied nicht zu Ende spielen. Ich schlafe gleich ein. Ich glaube, ich schaff's nicht. Oh, oh Gott, scheiße, ich schaff's nicht. Sieht man mir das jetzt an? Ja, man sieht mir das an. Nee, da musst du mehr lachen. Warte mal, jetzt musst du... Bäm, ich war schon weg. Ich war weg. Und dann musste ich leider absagen.
Ach, du hast dich also sozusagen...
Dann auch jemand anders als wir als Vorband auf einer Tour. Da habe ich das mit meinem Ego nicht mehr hingekriegt. Scheiße, es tut mir leid. Ich habe sie hängen lassen.
Okay, also du bist so, hast dich innerlich von Glow verabschiedet, weil andere Sachen plötzlich wieder da waren, wie das in deinem Leben anscheinend ja so zu sein scheint, dass immer Sachen auftauchen.
Ja, aber ich lasse eigentlich, ja. Und es waren ja 8 Jahre immerhin. Ich war noch nie mit irgendetwas außer meinen Eltern so lang zusammen. Also das fand ich schon eine Leistung. Aber musikalisch kannst du mich da nicht erpressen, nicht käuflich, geht gar nicht. Das siehst du mir an und ich... Also ich kann hier rumfaken, mir eine Perücke aufsetzen, alles wunderbar. Aber beim Spielen, nee, ist Vergewaltigung. Da vergewaltige ich mich selber. Das geht nicht. Das sieht man mir auch an. Ich hatte mal eine Country-Band zwischendurch. Und dann ist aus meiner alten Zeit ein Fotograf, aus irgendwelchen Umständen, weiß ich nicht warum, der dort in diesem Bierzelt war und sieht mich so spielen, weißt du, vorne irgendwie jemand verkleidet als Squaw, weil irgendwie so ein Ding war. Ich hinten als Indianer, völlig schwachsinnig. Und spiel irgendeinen Dreck, eine Polka, die kein Mensch interessiert. Und er fragte mich danach, sag mal, Rachel, ich wusste gar nicht, dass du so auf sowas stehst. Das ist ja interessant. Und du spielst es hier genau. Und dann habe ich gedacht, ich möchte jetzt sofort verrecken, mich in die Luft anbieten. Vielen Dank. Nie wieder mache ich das. Und das ist so. Und deswegen war ich noch nie in einer Coverband oder irgendwie sowas. Ich
gehe nicht. Also, ja, aber das ist ja durchaus nachvollziehbar, finde ich. Das ist ja auch immer die größte Angst, die wir mit Fury hätten, dass wir irgendwann mal am Schützenfest landen und spielen Time to Wonder, während die Frau vom Bürgermeister auf die Theke steigt und sich die Stützstrümpfe runterrollt.
Weißt du, was ich meine? Es geht gar nicht.
Aber das heißt, für dich gibt es auch keine Kompromisse dann? Tatsächlich?
Leider nicht. Sonst wäre ich eine von denen, wo man sagt, die spielt in 5 Bands und so, das ist alles wunderbar. Da denke ich mir manchmal, ja, warum eigentlich nicht? Aber ich könnte es wahrscheinlich nicht. Doch, halt, ich wurde ja gefragt und ich habe es versucht. Ich gebe zu, immer in so einem in ein paar Jahren, denke ich mir, jetzt bist du aber reif, jetzt komm, jetzt, bevor du gar nicht, jetzt komm. Und da war eine Schauspielerin, die hat irgendwie so in L.A. ganz tolle Sachen gemacht und programmiertes Zeug. Und jetzt setzt das mal in Live-Schlagzeug und so ein bisschen kleines, schmales Besteck. Problem, Jay-Z-mäßig, eine Snare alle 2 Stunden schlagen, gefühlt. Verstehst du? Ich dreck durch. Was soll ich denn die ganze Zeit da machen? Jesus Maria. Und ich hab's versucht.
Kunst.
I tried my best.
Das Kunst. Kunst. Kunst.
Und dann hockst du da hinten und denkst, warte, kommt die nächste Snare? Warte mal, habe ich gestern gekocht oder was? Das ist nicht
möglich. Stimmt, Schlagzeug kann natürlich raus. Auch echt ein langweiliger Job sein, ne? Wenn das dann nicht ruft und nicht wirklich...
Wenn da keine Aktion ist und wenn du das Zeug nicht liebst, dann ist es Schlager. Entschuldigung, nichts gegen Schlager. Aber das ist, dann könnt ihr auch Fahrstuhl, dann geh nach Hause machen.
Ja, oder den Drumcomputer anschmeißen. So, machen ja auch viele.
Leg dich hin, richtig.
So, dann. Ne? Gary Moore, Wild Frontier, das ganze Album, großer Erfolg. Drumcomputer, Gary Moore.
Ah. ZZ Top.
ZZ Top,
ZZ Top, große Teile der ZZ Top-Produktion, Drumcomputer.
Ja, oder Sisters of Mercy war ja das Bandmitglied.
Nein,
Dr. Avalanche hieß der. Dr. Avalanche und Dr. Avalanche war der Drumcomputer von Sisters of Mercy. Es gibt bei Sisters of Mercy auch bei Konzerten nie einen Schlagzeuger. Da war immer Dr. Avalanche. Aber man sah bei Sisters of Mercy nicht so viel, weil so viel Nebel im Auto. War das auch egal.
Ja gut, das ist anders.
Ja, was für ein Verhältnis hast du denn zu Drumcomputern eigentlich? Hast du mal einen bedient? Hast du mal einen programmiert? Kann man damit arbeiten oder ist das für dich so...
Ich würde durchdrehen. Nee, ich würde durchdrehen. Ich bin froh, ich habe ein paar Samplers, Roland sowieso da links bei mir stehen. Der wird kurz mal drauf hier hauen, damit irgendwas explodiert oder sonst was. Nope. Nee. Also so zum Spaß, das Ding läuft und du spielst dazu so Drum and Bass, yeah.
Ja.
Aber wer macht das jetzt freiwillig? Wenn ich im Proberaum bin, dann will ich auch jetzt irgendwie zu Potte kommen.
Ja.
Und lass uns mal spielen. I don't know, was
ist. Weil mich
ich bin so analog. Also.
Analog, ja. Das ist aber auch, Christoph ist ja auch so ein analoger Typ. So ganz analog, mit allem. So. Christoph hat noch nie was bei Amazon gekauft.
Nee, das stimmt. Ich habe auch noch nie was bei Spotify gehört.
Siehste? Also noch analoger geht's nicht. Schlagzeuger. Es ist ja so vom klassischen Aufbau her ist der Schlagzeuger ja immer da hinten, so.
Nee.
Aber ein bisschen höher manchmal so. aber er ist ja immer da hinten, so am Rand der Bühne sozusagen. Und während dem Gitarristen, ja, während 15 Songs 15 Gitarren gereicht werden, sitzt der Drummer ja an seinem Schlagzeug.
In deiner Welt.
Die ganze
Welt.
Zeit. So.
In deiner
Welt. Ja, ich bin ja auch kein Musiker.
Das wäre auch nicht. Da kriegt dann einmal Wasser.
So. Und deswegen die Frage mal so als Schlagzeugerin so.
Also das ist ja, da hast du eine ganz andere. Du musst jetzt komplett reset.
Okay.
Vergiss das alles, was du gedacht
hast. Okay, was habe ich gesagt?
Folgendes Ding: 3 Meter Riser, dicke Burg, du in deiner Käseglocke. Vorne, unten. Die Gitarren, rechts irgendwo, Gesang, links Trumpets, Horn Section. Mhm. Vorne was Langes, Blondes. Wir beide sind in einer Linie. So, er verlässt sich auf meinen Shit, ich auf sein. So ist erstmal die Grundsituation. Mhm. Dann haben wir unten ein Drumtag, Häschen in der Grube, was genau jeden Wimperschlag von mir deutet, analysiert und wenn gesprungen werden muss, wieder mal ein verdammtes Becken zerbröselt ist, dann wird da in Sekunden anders hingeschaut. Ja. Und wenn der Klöppel von der Bassdrum wegfliegt, dann muss während der nächste Break kommt das Zeug gefummelt. Da gibt's kein, da ist Action da hinten, bist du wahnsinnig. Das bedeutet, was heißt hier Gitarren? Bei mir ist mehr Action als, da werden mir Pralinen in Eis gebracht, weil sonst schmilzt weg und ich muss während des Gigs essen, Leute. Ich muss essen. Ich gehe, wie gesagt, nach dem, das habe ich dir letztes Mal zum Catering, renne und denke, warte mal, schaffe ich das um die Ecke? Katakomben, alles klar. Reiß das diese Pötte auf, greif irgendwo rein, stopp's mir und weiter geht's.
Ja.
Dann haben wir, wie gesagt, hatte ich ja letztes Mal diese Wäscheleine über mir. Das wäre sehr schön, wenn da so Hühnerschenkel hängen. Jetzt bin ich mittlerweile Gitarre. Also es wäre wirklich, und ich habe Essen da. Was du nicht machen darfst, von Mann zu Mann, Gummibärchen essen. No go. Du weißt, was passiert, wenn du Gummibärchen in Wasser einlegst über Nacht. Denk mal drüber nach, was passiert, wenn du Sport machst, 5 Liter Wasser säufst, hüpfst wie ein Irre und eine komplette Tüte Gummibärchen frisst. Was passiert? Du kennst, wenn du nach vorne gehst, kannst du dich nicht mehr verbeugen. Da gibt's ja dieses, weißt du, so wie die, du weißt schon, Dominosteine da runterfallen. Vergiss es, ich kam noch nicht mal auf 12 Grad Bückung. Es ging nicht. Der Magen ist geplatzt. Also denkt drüber nach, was ihr esst während des Gigs. Ja,
ich werde dieses Buch auf jeden Fall auch studieren, Drummet Lessons, um meinen Körper auch mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Du. Als Gitarrist braucht man ja nicht so viel, da muss man ja nur eine Monitorbox haben, um cool den Fuß drauf zu spielen aus, und alles ist gut.
Sprechen wir über das Buch.
Auf die Monitorbox, ja.
Weil du hast schon mal ein Buch geschrieben, ein Roman, Panzerschokolade hieß das.
Ja.
Da geht es so um deine Geschichte im Grunde. Hast du aus deiner Sicht geschrieben, das Buch? Aber
ein Jahr, es geht um ein Jahr.
Um ein Jahr, okay.
Ja, ja, ein Jahr Katastrophe und natürlich Rückblicke reingestopft, damit man weiß, woher kommt sie und wie ist das alles so und so weiter. Das ein Jahr, da kennen wir uns her, ne? Kai und Christoph. Da habe ich gedacht, ja, das könnte man mal.
Und das gibt's auch als Hörspiel, habe ich gelesen.
Du, das ist...
Ja, das habe ich auch gelesen. Das würde ich
war
auch
mir
gerne.
Eine Ehre. Total geil. Also super, du schreibst irgendwas und dann irgendwelche 30 Schauspieler, die das wiedergeben in ihrer Art und Weise. Das ist so schön, so lustig. Du.
Wahnsinn. So. Aber auch jetzt nicht, wo du beigeblieben bist. Du hast jetzt nicht noch mehr Romane geschrieben. Das hat wahrscheinlich dann auch für dich vielleicht auch keinen Reiz mehr unbedingt ausgemacht. So.
Ja, ist das wirklich eine Aufgabe, meine Fresse. Und ich bin ja jetzt nicht einer, der jetzt 3 Jahre im Stuhl sitzen kann. Das ist für mich eine Katastrophe. Das heißt, ich mache das schnell in 2 Monaten fertig, lass wieder liegen, looky, looky, hin, her. Das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und ich würde natürlich gerne einen Schritt weitergehen, weil eins war so ein autobiografisches Ding. Gut, ja, verarbeitet, ja, nein, ja, okay. Hörspiel, sehr schön, super. Jetzt Sachbuch. Was ist mir wichtig? Warum wollte ich das? Aha, okay, das und das. Gut, haben wir. Jetzt müsste wirklich dann was kommen, wo ich sage, oh, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und versuchen mal nicht von mir, sondern was natürlich sehr schwer ist, weil du als Autorin natürlich immer mit deinem Kopf in andere Leute Köpfe gehst, aber und nimmst dich ja immer mit. Aber jetzt mal einen Schritt weiter gehen. Und das würde natürlich, also ich habe jetzt noch keine Idee, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt wieder gerne Mucke machen. 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann können wir uns wieder hinsetzen und schreiben.
Aber lass uns über das Buch nochmal sprechen, was schon fertig ist seit letztem Jahr. Wie heißt das nochmal?
Also das heißt Drum Athletics, Fitness für Schlagzeuger, für alle Musiker, für jeden. Ja. Im Läuferlag erschienen, ja. Rachel Rapp. Also um Eltern zum Beispiel, jetzt hier, ich will noch kurz was zitieren aus diesem Buch, um Eltern zum Beispiel dazu zu bringen, dass sie, weil ich bin ja der Meinung, jedes Kind sollte in seinem Leben wenigstens einmal die Chance haben, ein Instrument zu lernen. Also sei es Schlagzeug oder Blockflöte. Nein, Blockflöte lieber nicht, aber Schlagzeug zum Beispiel. Und darum möchte ich jetzt kurz noch ein Zitat. Drittens, Forschung. Drittens, gähnt wer? Nein, es gähnt noch keiner. Warum Schlagzeugspielen schlau macht. Die Gehirne von Profimusikern und Musikerinnen sehen anders aus als die von Menschen, die kein Instrument spielen. Beim Laien wird der rechte Schläfenlappen aktiviert, sobald er sie Musik hört, bei Musikern der linke. Musiker und Musikerinnen kommen zwar nicht mit völlig anderen Hirnen auf die Welt und ob Musik die Intelligenz generell beeinflusst, ist umstritten, aber Musik verändert Menschen und sie formt definitiv Hirnstrukturen. Also, wenn ihr eurem Kind was Gutes tun will,
unbedingt.
Wenn es Mathe lernen soll, wenn es Physik verstehen soll, wenn es überhaupt ein halbwegs anständiges Leben führen sollen können, geistig gesund, lasst es ein Instrument lernen.
Kai macht das wahrscheinlich auch. Ich meine, was machen deine Kinder, deine...
Mein Sohn? Mein Sohn spielt Schlagzeug und Klavier.
So, jetzt kommst du.
Ach. Fragen? Aber ich bin auch kein gutes Vorbild. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte die Instrumente gerne können, ich möchte sie nicht lernen. So, das ist halt mein Problem. Aber Rachel, du bist ja da so ein bisschen mein Vorbild. Du hast auch gesagt, du willst nicht üben. So, aber du hast doch das auch ohne Üben nicht so weit gebracht.
Nein,
so.
Nein, natürlich nicht. Nein, ich meinte jetzt, dass wenn man so ins kalte Wasser geschmissen wird, erstmal lernt man ja ein Instrument sehr viele Jahre, bevor man sagen kann, okay, jetzt, wie soll ich sagen? Also man hat mir gesagt, also vor 7, 8 Jahren kannst du nicht auf die Bühne im Schlagzeug.
Ja, von wegen.
Jetzt Moment, aber hätte ich nicht schon mit 3,5 dies und jenes und überhaupt Disziplin gelernt und überhaupt...
Also der rechte und linke Schleifenlappen waren schon verbunden.
Die Dreckslappen, verstehst du? Also da hätte ich das so schnell nicht geschnallt und hätte auch nicht diesen eigenen... Man sollte schon einen eigenen Style haben, damit es jetzt nicht klingt wie allerwelts. Wie soll ich sagen? Es sollte schon was sein, wo man sagt, oh ja, das hat was, es trümmert gut rum, sagen wir mal, es hat was Eigenes, es hat einen eigenen Style. Und wann kann man das schon sagen? Ein Instrument musst du so lange lernen, wenn du da nicht von Anfang an, im besten Fall hast du irgendwann mal einen eigenen Ton oder so, sagt man. Aber den gleich von Anfang an zu haben, das ist schon toll. Das ist schon, weißt du, einer packt die Gitarre, sie klingt bei dem anderen wieder anders. Und bei einem, er hat einen Ton von sich aus. Die Art, wie er die spielt, diese gleiche Seite zuckt, klingt einfach geil. Punkt. Das ist bei jedem Instrument so.
Das ist tatsächlich auch so. Ich habe ein interessantes Buch gelesen zu dem Thema. Also erstens, es gibt nicht wirklich übertrieben, dass jemand Talent hat oder nicht, sondern es sind ungefähr 10.000 Stunden, bis man was gut kann. Also man muss es 10.000 oder auf jeden Fall eine anständige Zeit gemacht haben. Und ich bin der festen Überzeugung, Stil hat eher was damit zu tun, was ich falsch mache, als was ich richtig mache, weil lernen können alle. Aber das, was dir den eigenen Ton gibt, ist eigentlich das, was der Lehrer sagt, nee, lass mal, so lieber nicht. Also denke ich manchmal, ich bin mir nicht sicher,
das könnte auch sein. Ich bin da zwiespältig, deswegen, sind auch die Kapitel mit dem Unterricht, dass ich einerseits sage, ja, scheiß auf Unterricht, andererseits sage, nein, 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 weil ich eben beides kenne, ja. Ich kenne das Getrieze und ich weiß, was für total charakterverändernde, persönlichkeitsfeaturende Elemente das hat, wenn du mit dir diesen Kampf machst. Das ist wichtig, weil viele gehen einfach nicht aus ihrer Komfortsituation raus. Und das ist, finde ich, grauenhaft. Ich verurteile das, weil das sollte ich nicht. Ich weiß, ich sollte das nicht. Aber ich tue es. Wenn jemand nicht alles gibt, dann ist ja für mich eigentlich, finde ich, nicht gut. Und wenn man dann sagt, ja, nee, ich möchte aber nicht, guck mal, mein Lehrer hat mich rausgeschmissen, das muss ich einfach, der hat gecheckt, die hängt jetzt so, die klebt jetzt an den Noten fest, weil das kennt sie und das ist ihre Sicherheit, die muss aber als, die ist jetzt nicht Solo Pianistin oder irgendwas, sondern sie will ja in der Band spielen, was heißt das für uns? Sie muss raus, sich mit den Leuten konfrontieren und das war für mich Horror, total als Misanthrop, also ich meine, hallo aber mit
was
Menschen.
War denn dein Ziel? Also was hast du denn eigentlich vorgehabt?
Ich wollte eigentlich nur schön alleine im Proberaum mein Ding machen, eigentlich ohne Menschen.
Ach so.
Also ich hatte keine Vorstellung, was das alles soll. Ich habe nur gespielt und fand das war toll. Und dann, egal welche Noten, auschecken. Oh, das klingt ja noch toller. Oh, jetzt wird's schwierig. Oh, das klingt jetzt richtig geil. Und Prüfungen gemacht und Aber mir war nicht wirklich klar, das Ziel sollte sein mit einer Band, mit Menschen. Und da gibt's Bassisten und Gitarre. Ja, schon klar. Aber was genau? Wow. Und dann... ja, und sich vertragen auch noch und sagen, ja, okay, dann mache ich es halt so. Was? Da war ich ein bisschen, da war ich am Anfang wirklich so, was? Ich mach's eben nicht so oder so. Also es war, da Kompromisse eingehen und so, es war viel Training. Ne? Dieses ganze menschliche Zeugs da, das musste ich mir echt drauf schaffen. Ne?
Mhm. Und wie war das, wenn du nach 3 Jahren schon in der Band gespielt hast, wie hin und her gerissen warst du da? Also wie hast du dir das selber schon zugetraut oder hast du gedacht, nur die anderen trauen dir das zu?
Du denkst da nicht, du wirst rausgeschubst und fährst dann plötzlich in diesem Film, in diesem Auto. Und da kommt ein Gig und dann geht's weiter. Und dann morgen treffen wir uns hier, wir müssen das üben. Und dann gehen wir überall morgen da und dahin und du wirst mitgetragen und plötzlich sitzt du dann irgendwo im MTV-Studio und irgendeiner fragt dich irgendwas und denkst, was? Was hat er gesagt? Wieso Nazis? Ach so, spielen wir hier gegen Nazis? Weiß ich nicht, wo sind wir? das war wirklich ein schöner Rausch.
Okay.
Und da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob jetzt... Nee, ich habe es einfach nur genossen. Das kann man zwischen 20 und 30, finde ich, kann man das einfach mit... ja.
Film, ja. Wie hast du dich als Frau in dieser Rolle wohlgefühlt? Weil wir haben 2021 und ich habe die ganze Zeit auch im Vorfeld schon darüber nachgedacht, wollen wir jetzt darüber sprechen oder ist das schon wieder so klischeehaft?
Ich wusste das genau
so.
Und genau das habe ich mir vorgestellt.
Aber ich habe vorhin einen Artikel gelesen, Spiegel Online, wo Sophie Hunger, Songwriterin, Musikerin, sehr talentierte Frau, sich dazu äußert und sie stellt fest, Rock am Ring, Ankündigung, Programm für 2022, dass ganze 2% Frauen auf der Bühne stehen werden. 223 Auftretende, 10 Frauen sind dabei. Und sie vergleicht es dann mit Großbritannien, mit den USA oder mit anderen Ländern, auch in Europa, wo es viel ausgeglichener zugeht. Sie erwähnt zum Beispiel das Airwaves Iceland Festival, wo 2019 50% Frauen auf der Bühne standen. Und das stimmt doch was nicht. Und sie beklagt sich halt darüber, warum bucht keiner Frauen? Warum bucht keiner solche Bands? Warum ist das immer noch so im Ungleichgewicht in Deutschland? Und da habe ich gedacht, anscheinend ist es ja doch ein Thema. So, es gibt reine Frauenbands, klar, wie Thunder Mother, die irgendwie gerade durch die Decke gehen und überall spielen und sich wirklich den Arsch abspielen irgendwie, am Tag 3 Konzerte geben. Dann gibt es viele Bands mit einer Frontfrau, dann gibt es eine Bassistin, wie bei den Broilers zum Beispiel oder The Pretty Reckless, wo die Frau vorne steht. So, aber es ist halt immer noch, und da können wir uns, glaube ich, alle nicht von frei machen, was Besonderes, wenn eine Frau in der Rockmusik da ihren Mann steht. So.
Du bist unsere zweite Frau beim Podcast.
Ja.
Fass aufmachen, also. außer Sheila E., später Cindy Blackman, war jetzt nicht so, ne, Schlagzeug, wir reden von anstrengendem Zeug hin und her schleppen alleine, aufbauen, abbauen, das machst du nicht lange, das findest du mal süß als Frau irgendwie und dann denkst du dir, ja, nee, ach Gott, das Geschleppe, es sei denn, du hast ganz schnell deine, ne, Leute, die das machen, schwierig, so, ist gut gelaufen, Glück gehabt. Es gab auch Kabeltypen auf der Bühne, die gesagt haben, wie rollst du denn dein Mikro, dein Headset mitgesungen und so weiter auf, wo ich dachte, warte mal, hau ich ihm jetzt eine rein oder nach dem Gig? Warte, weißt du? Und sobald du angefangen hast, haben die Schnauze gehalten, weil dann war ja klar, ach so, das ist jetzt nicht so scheiße, es ist okay, es ist, ach so, ja. So, das heißt, die erste Zeit denkst du, du müsstest dich wahnsinnig jetzt hier beweisen. Dann kommt die Phase, du musst dich nicht mehr beweisen. Dann ist Frauenquote jetzt hier das Thema gewesen. Frauenquote ist so ein krasses, komplexes Thema, weil wo sind sie denn dann? Ja, und dann gibt's auch noch den Schüler, der irgendwie vor ein paar Tagen zu mir sagte, weißt du, was unfair ist? Dass Frauen beim Sport anders benotet werden. Da sie ja weniger leisten, kriegen sie trotzdem eine 1, obwohl sie 2 Sekunden später... Weißt du, was ich meine? Wo ich sage, richtig, ja. Richtig. Scheiße ist das. Also müsste man sowieso komplett verschiedene Aufteilungen haben, da jetzt in dem Thema Sport jetzt. Okay, bei Musik ist es nun mal so, gewisse Instrumente oder gewisse Genre sind jetzt nicht so besonders weiblich. Und dementsprechend ist es eine Männerdomäne sowieso, ja. Aber die Frage ist jetzt, ja, wo sind sie denn dann? Hm. Und wenn es entweder gibt's reine Frauenbands, dann ist dieses, weißt du, es gibt, ich habe jetzt zuletzt eine Werbung machen dürfen, einen Werbespot von einem Konzern, Auto, ja, weltweites Ding. Das heißt, die haben einen Regisseur genommen, der eigentlich Feminist ist. Ja, der macht wirklich frauenfeaturende Sachen. Und zwar nehme ich nicht die Nummer Pussy Riot, ich ziehe mich oben rum, ich muss jetzt meine Dutdown zeigen und dann schreibe ich vorne drauf, this is my body, motherfuckers. Das finde ich den falschen Weg, Leute. Weißt du, was ich meine? Zieh dir bitte einen Pulli an und mach vernünftiges Zeug, weil so, das nimmt keine Sau ernst. Was soll das? Das heißt, dass man jetzt als Mädelsband, okay, pass auf, ich muss besonders sexy sein und vielleicht ein bisschen Dirt irgendwo und da muss irgendwo so raushängen und dann habe ich die Gitarre. Und das ist dieses Poser, dieses Klischee-Zeug, was genau das widerspiegelt, was ich ja nicht will, was wir ja, ja eigentlich alle nicht wollen.
Ja, also, komisch, oder?
Es ist super schwer, weil ich muss auch sagen, so wie es Vollpfosten Männer gibt, gibt es auch Vollpfosten Frauen, machen wir uns nichts vor. Und es ist schwer. Wenige kriegen diesen... Weißt du, dass sie entspannt mit sich sind, das merkst du vielleicht ist das auch altersbedingt, I don't know. Dass man so cool mit sich selbst und sagt, also warte mal, was ist jetzt hier? Wem muss ich was? Wem will ich gefallen? Ja, nein. Was habe ich schon hinter mir? Wo muss ich mich nicht mehr beweisen? Wo bin ich cool? Und das ist aber ein langer Prozess, das kannst du nicht erwarten von ein paar Mädels, die sich jetzt zusammenschließen und irgendwas machen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich, da muss man fair sein.
Das fällt mir ja auch auf. Also wir sind natürlich auch so eine typische Jungsband irgendwie. Wir haben viel getrunken und haben uns auf die Bühne gestellt und fanden das total cool und wurden, glaube ich, auch ziemlich cool gefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass da eben fast nur Typen immer sind, unterwegs sind. Und das ist schon, also früher war mir das irgendwie, habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber heutzutage mache ich mir da schon massiv Gedanken drüber.
Vielleicht letzter Text noch, dass du tatsächlich auch da keine Mädchen hast. Es ist ja eine Sache, ich rede jetzt Klischee, ich will niemanden beleidigen, keine blonden Frauen, um Gottes Willen. Aber ich sage immer das Klischee, blonde Frau, langes Haar, Akustikgitarre, Barhocker. Da wird kein Typ sagen, ne, die lasse ich hier nicht spielen. Natürlich lasse ich die da spielen. Aber wenn eine motherfucking Bitch reinkommt und sagt, guten Tag, ich möchte dich sehen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja so, das ist die Attitude und dann kommst du mal, ach so, die ist Drummerin, ach Gott, weißt du, dann sehe ich sie schon, die ist Gitarristin, alles klar. Also von beiden Seiten. Und entweder steigst du drauf ein, nimmst den Faden auf und sagst, so, dem beweise ich es jetzt. Das wird so lächerlich. Das geht in die Hose. Auch scheiße. Es muss eine Taffe, es muss irgendwie... Und ich glaube, dieser Prozess ist ja jetzt, wir haben ja dieses ganze Feministenzeug und Gleichheit und Gedönse. Das ist so ein krasser Prozess. Es ist toll, dass es jetzt läuft, dass es anläuft. Aber das ist ewig und so unfassbar individuell. Jede Situation ist so... Und Rockgeschäft ist Rockgeschäft. Es ist und bleibt ein Männerding. Entweder bist du süß und wirklich... langhaarig und setzt dich schön brav an dein Mikro und haust da was rein. Süß. Aber alles andere, da musst du halt auch mal. Und was mir aufgefallen ist, dass Jungs ja miteinander so krass manchmal umgehen. Das ist mir letztes Mal aufgefallen, weil ich dachte, ja, als Frau ist man dann immer so gleich persönlich und gleich fängt man an zu heulen und so weiter. Und dachte, woran liegt das? Was ist das? Und dachte, ja klar, wenn man auch so tough wäre, wie die Jungs untereinander, oder sagt, ey, du, was weiß ich, die sagen sich Sachen, da würde ich sagen, oh, mit dem rede ich nie wieder. Ja, und das müsste man mal auch, dass man auch so locker ist und so, ja, okay, Motherfucker, was, du siehst ja heute so scheiße aus, schwupp ist es vergessen, weiter geht's, wieder zurück zum Thema, weißt du, während eine Frau dann sofort, oh, ich kündige, also, Es ist echt super schwer.
Ja, wo du es gerade gesagt hast, mit die schöne Frau mit den blonden Haaren, die sich da hinsetzt. Ich habe mich auch gefragt, wo ist der
Heather
weibliche...
Heather Nova, weißt du?
Ja, genau. Heather Nova auch. Ja, aber ich habe mich gefragt, wo ist die weibliche Mick Jagger? Ne? Also... Männer können da auf der Bühne aussehen, wie sie wollen. So. Und bei Frauen, was du sagtest halt...
Gibt es, warte mal. Ist da nicht Beth Hart. Meyer? Warte mal, ist das
auch
nicht...
Beth Hart.
Warte mal, ist da nicht diese...
Melissa Etheridge. Ja.
Nein. So gegen Männerdings da. Nee, aber wie heißt denn die Maya Glöckchen? Oder wie heißt die?
Maya Glöckchen.
Nein.
Was? Ja, wer ist denn Maya?
Was? Diese Holländerin, die bei Smashing Pumpkins oder sowas geht. Diese geile Bassistin, so. Rote Haare.
Auf der Mauer.
Ja. Guck mal, die stellt sich hin und sagt, guten Tag. Die müssen doch nicht mal brutal sein. Die hat keine besonderen Waffen dabei. Ja. Die ihre Gitarre schreit und sagt, guten Tag, ich hab Spaß. Ja. Ihr auch? Schön. Ja?
So Tina Weymouth von Talking Heads war doch genauso. Also, das ist so. Das sind also, aber so Charaktere, ja, die wollen einfach Dinge machen.
Oder man bräut
das. Ist das egal. Ja.
Oder auch hier bei den Italienern, die wir ja so super finden. Wie heißen die nochmal?
Måneskin, ja, genau. Aber könnten sich Fury vorstellen, dass wenn mal irgendwie ein Instrument ausfällt oder so und man wechselt die Bandmitglieder, könntet ihr euch vorstellen, auch eine Frau in der Band zu haben?
Ich habe da gar kein Problem mit. Es geht mir nicht darum, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Es geht darum, ob sie das Schlagzeug oder den Bass spielt, den wir brauchen.
Und ob es passt, in der musikalischen Zusammenstellung. Weil es nützt ja nichts, irgendwie jemanden einzustellen, bloß weil es eine Quote gibt.
Naja, aber Christoph, als wir letztes Mal mit Illy in den Podcast gemacht haben, da hast du mir hinterher gesagt, so ja, man hat schon gemerkt, so da war eine Frau dabei, da haben wir uns schon anders benommen und so. Ist denn das in der Band dann noch so, wie es vorher war, oder würdet ihr dann alle anders
sein? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja
bei uns immer schon so, wir haben eine Tourmanagerin gehabt, weißt du, Miss Patty Unwin.
Und dann war irgendwie immer ein bisschen...
Ihr habt auch die Patty gehabt, ich liebe die Patty
und verehre. Und wenn du Miss Patty Unwin als Tourmanagerin hast, und die hatten wir seit 1992, bis zum Ende, dann ist das geregelt mit wir verhalten uns vernünftig.
Also wenn wir dann irgendwann zu schlimm wurden, dann hat Patty irgendeinen Spruch rausgehauen, irgendeine sexistische Dreckscheiße und wir haben sofort alle die Schnauze gehalten und haben gesagt, okay, du hast gewonnen, wir reißen uns wieder ein bisschen zusammen.
Darf ich eine Anekdote?
Krabbelt im Hotelzimmer übers Bett und hat die Katze gemacht, die magische Katze vorhin.
Was?
Komm, erzähl von Rachel.
Warte mal, Taubertal. Hier, Taubertal und Obdetauber, da ist doch dieses Dorf, wo wir immer mit dem Nightliner, was jeder Nightliner ist eigentlich zu hoch, weil du kommst nicht durch dieses Zeug da hoch, ja, durch diese Brücken. Und morgens 4 Uhr. 4 Uhr morgens, verstehst du? 4 Uhr fucking morgens. Ich penne natürlich nicht, weil ich kann in diesem Gewackel nicht. So. Totenstille, ich eier runter, Patty am Telefon. Yes, darling, listen. Dein Job kostet mich einen Anruf. Und du machst jetzt alle Zimmer klar und schickst jetzt Shuttle runter und wir schlafen oben. Haben wir uns verstanden? Bam, mit Lockenwicklern im Kopf. Ich so, what the fuck? Ich sag, Patty, was? Ja, sie hatte das in ihrem Buch nicht aufgestellt, dass wir jetzt um so und so viel Uhr und wir hängen ja hier fest. Wir müssten ja jetzt irgendwie ins Hotel. Die soll gefälligst jetzt. Und sie sagte, sie hätte zu wenig Zimmer. What? Dein Job kostet mich einen Anruf, Schätzchen. Und du ist
das so
losgeladen. Plötzlich waren 5 Shuttles da, verstehst du? Ja, das war Patty. Also ich meine, wundervoll. Ja, aber guck mal. Und
aber doch, weißt du, aber die macht ihren Job, Person, ja? Und deswegen ist die Diskussion, deswegen muss man die Diskussion nicht führen. Aber das ist das, woraus im Endeffekt ankommt. Also es gibt, wenn es eine Stelle zu besetzen gibt, dann geht es um die Qualifikationen, ob das menschlich passt. Und der Rest ist mir scheißegal. Also.
Ja, aber ich gebe euch natürlich recht. Es ist so, Mann und Frau gibt es tatsächlich. Das heißt, es gibt so irgendwelche Unterschiede.
Ich weiß nicht, ich sage ja glücklicherweise, aber.
Nein, ich weiß es nicht. Jedenfalls steht man doch da und kommt rein in eine... Und wenn die Jungs das nicht gewohnt sind, dass da eine miteiert und mit Kabel schleppt und so weiter, dann ist es für die erstmal komisch, weil man denkt, hä, ich glaube schon, aber ich kenne ja nur Männerbands. Pass auf. Ich fand das ganz normal. Ja,
das kann auch sein, dass der Schlagzeuger dann immer weg ist.
Wir haben
hätten wir ein Problem. Ja.
Wir haben mal bei so einem Benefits-Fußballspiel mitgespielt. Und da hat Tina Voss mitgespielt, die deutsche, damals deutsche Rekordnationalspielerin, irgendwie 120, Kapitänin, Chefin, und die hat bei diesen Benefits mitgespielt und hat alles nur so durchgeknallte Fußballtypen und hier gibt's ja auch lustige Vögel. Auf jeden Fall, wir mit dem Spiel durch, also 90 Minuten, ich natürlich nur höchstens 5 und hab mir einen Applaus für gutes Aussehen abgeholt und dann ab in die Garderobe und natürlich alle irgendwie ein bisschen verstunken und Tina Voss reißt sich die Klamotten vom Leib und geht unter die Dusche.
So
und wir ganzen Typen, wir sind 20 Typen, alle so mit zusammengekniffenen Schenkeln saßen wir da, weil es natürlich irgendwie so völlig und sie mit einer Selbstverständlichkeit. Also das hat sich dann auch entspannt ganz schnell, die Situation, weil sie das einfach mit einer
Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das hat einen Heidenspaß gemacht.
Die hat uns fertig gemacht. Die wollte uns fertig machen, die hat es geschafft, die hat uns völlig fertig gemacht.
Und wie ging es dann weiter? Habt ihr euch alle ausgezogen dann, oder?
Ja, wir sind dann irgendwie, aber wir Männer doch eher so verschämt. Mit immer noch so eine Hand zwischen den Beinen und ich weiß auch nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Situation, um es mal so auszudrücken.
Eben, das ist dann der Job, dass der Außerirdische, also wenn es in der Frauenband ein Typ ist, dann muss er halt gucken, er schafft es dann irgendwie, das Natürliche wieder reinzubringen. Ja. Man denkt hier so, oh Gott, was muss ich jetzt alles tun? Na nix, normal.
Ja, eigentlich nichts. Ja, aber wir sind halt alle
hier nicht in der Flirtline, verstehst du? Das ist hier, wir arbeiten und machen jetzt Musik und das muss sich ausschalten, dass man irgendwie so ein Level findet. Das ist doch schön, ist gut.
Ja, sprechen wir noch mal über das, was kommt, weil du bist ja sehr, sehr umtriebig, Rachel. Ich habe auch gesehen, irgendwie du hattest im letzten Jahr ein Riesenplakat in Hamburg von dir.
Bist du wahnsinnig? Ich habe gedacht, ich flippe auch.
Riesenplakat, so groß wie ein Fußballfeld war das. Dein Gesicht auf einem Plakat. So, also das läuft schon mal.
Fand ich jetzt nicht schlecht fürs Ego, nicht so scheiße. Also wenn es dir schlecht geht, erinnere ich mich dran, dann ist gut.
Aber wie hast du die Zeit verbracht jetzt?
Ja.
Was hast du denn die ganze Zeit gemacht, außer dass du dich an die Hausantassen biegen lassen?
Ich habe die Fassade. Nee, ich habe das Buch kam im April raus. Dann dachte ich, ja, klasse. Das läuft doch schon mal gut. Dann habe ich mir dieses Sportprogramm, hatte ich mir ja vorher überlegt, zu oder Workshops, Seminare, wo 1:1 oder für Schulen und so weiter, so ein Konzept hat mir auch die Marke saven lassen für teuer Geld und so weiter. Ja. Nix ging, alles klar. Keine Lesung, keine Workshops, keine super. Aber tatsächlich die Modelei ging weiter. Und du weißt, die Filmbranche, Werbung lief auch relativ schnell, flott wieder weiter. Unter Bedingungen, die du dir nicht träumen kannst. Fantastisch. Nee, tatsächlich. Ich habe mich nirgends sicherer gefühlt als diese Zeit. Das waren auch Highlights natürlich, ne? Eingeschlossen und dann plötzlich Menschen und geiles Zeug machen. Mir macht das wahnsinnig Spaß, weil die Kategorie, in die ich wieder mal gefallen bin, viel Irrsinn zulässt, viel Kreativität und mit Freaks zusammenzuarbeiten. Das ist ja das, was ich daran so faszinierend finde. Und was mir Spaß macht, wo man sich austoben kann, bei sich sein kann und trotzdem was Geiles kommt raus. Die Hygienemaßnahmen waren fantastisch. Das heißt, dass ich teilweise jedes Mal von dem Job zurückkam und dachte, mein Gott, wie benehmen die sich denn? Da habe ich gedacht, habe ich jetzt Paranoia? Oder die nehmen sich die Maske ab, während sie miteinander reden draußen. Hä? Verstehe ich also nicht, die Abstände, alles. Es war wirklich, also, und die Filmbranche und Werbebranche kann es sich natürlich nicht leisten, bei den Summen irgendwie Mist zu bauen. Also es war hervorragend, tierisch, wirklich unglaublich. Mhm. Das lief weiter und tatsächlich so erfolgreich, dass ich wirklich dachte, also sag mal, das kann ja nicht sein. Warum jetzt? Ich meine, ich müsste jetzt heulend in der Ecke liegen. Was ist denn jetzt los? Und dann irgendwie aufgrund dieses, das darf man jetzt sagen, das Kultursenat hat irgendwie das als bildungsrelevantes Ding irgendwie mir als Stipendium dann auch noch gefeatured, dieses Drum Athletics. Das fand ich auch sehr geil. Mhm. Also ich kann mich finanziell und beruflich überhaupt nicht beschweren. No fucking way. Mhm.
Ganz also gut. Das und mental hast du das aber auch gut weggesteckt. Hat's dir sehr gefehlt?
Wie mit was?
Spielen, Musik, die Bühne, spielen, Austausch,
ja,
aber Menschen.
Das ist ja das so nicht gewesen. Es war ja so nicht so, dass ich jetzt auf Tour gegangen wäre dieses Jahr oder letztes Jahr oder eine Band habe, wo oh Mann, ich muss unbedingt. Nee, es kam letztes Jahr eine Anfrage, das ist richtig. Und das Programm mir drauf zu schaffen, das hat mich über die Zeit gebracht, wenn es mir schlecht ging. Ja, dass ich dann irgendwie 3 Stunden jeden Tag im Proberaum halt hocke, wenn nichts anderes ist. Durch die Musik, durch Spielen bin ich dann wieder, war ich einigermaßen ausgeglichen und habe das nicht so gespürt. Ich hatte ja eine Rückzugsmöglichkeit, ja. Also ich saß ja nicht in Quarantäne zwischendurch die ganze Zeit. Das heißt, ich wäre eh nicht auf Tour gewesen. Ich habe nicht so drunter gelitten, wie wenn jetzt alles Mögliche abgesagt worden wäre. Nein, nein. Und eben diese Band, die vielleicht irgendwo in der Zukunft und so weiter. Also das sind schon 5, 6 Parameter, wo ich sage, ja, das genau, kann man aushalten.
Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie geht's denn musikalisch weiter? Weil Farin Urlaub ist ja jetzt erstmal nicht, weil jetzt kommt ja das nächste Ärztealbum schon im Herbst raus und sowas. Da hat er ja für sein Soloprojekt gar keine Zeit.
Er muss ja Geld verdienen fürs Soloprojekt. Was?
Hab ich gesagt? Also, ja, genau.
So, Gossips, no way. Nein.
Wie geht's denn musikalisch dann noch weiter? Also die Modelgeschichte läuft, du sagst irgendwie, das hat sich alles über Wasser gehalten irgendwie. Vielleicht wäre auch eine Möglichkeit für Kai und Christoph da vielleicht nochmal nachzudenken, irgendwie, wenn es mit der Musik nicht läuft, dann irgendwie, weil Modeln geht.
Also ich bin jetzt Möbel-Influencer. Ich ziehe mir bunte Anzüge an, setze mich auf bunte Sofas und die Leute finden es toll. Also ich suche noch, falls wer von Ikea hier die Sendung hört, also ich als Möbel-Influencer bin eine große Nummer auf Insta.
Ach, ich manage seine Gartentätigkeit, er bringt jetzt nämlich ein Buch auf Christoph Lelegü. Das wird ein großer Erfolg. Moa Le Legume. Ja.
Love it. Wäre eher so der Outfluencer oder so. Nein, aber Rachel, musikalisch. Nein, was denn da?
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dieser Band, würde ich mir sehr wünschen.
Diese Band.
Schön, wir uns mal, diese Band. Es gibt eine Metal-Band und ungelegte Eier in einer anderen Stadt. Ich mag die Songs sehr. Es fordert mich heraus. Ich muss in die Fußstapfen treten von einer Drummerin, die aufgrund dieser Seuche zu ihren Eltern nach Amerika zurückgegangen ist.
Okay.
Ob das jetzt so bleibt, hin und her, I don't know. Ich meine, wir sind ja jetzt alle fast wieder frei. Kann auch sein, dass sie wieder zurück möchte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Ich wäre jetzt soweit mit meinem
die 32. Bube. Base,
du ich würde jetzt gerne richtig meine Double Bass bitte mal ausleben. Und ich denke, ja, Juli sind wir alle geimpft, bitte komm, dann treffen wir uns am Spiel und entweder wird das was oder nicht oder wieder was, aber ich muss spielen jetzt. Das ist ein neuer Step, ein geiler Step.
Dann drücken wir dir die Daumen,
Dankeschön.
Dass du da Fuß fassen kannst bei dieser Metal-Band. Ja. Rachel, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank auch.
Das war Radio Orchid für dieses Mal. Das, hat jemand ein Tor geschossen? Im Hintergrund jubelt jemand.
Weiß nicht, ist irgendwo Fußball?
Was, keine Ahnung, weiß ich
Kai.
Nicht.
Bei Kai ist
wieder. Nee, bei mir fährt das Fenster zu.
Ach so.
Also hier bei mir im Viertel jubelt nie.
Aber es ist schön, dass wenn wir sagen, das war der Podcast, dass die Leute jubeln. Das hat man ja auch noch nicht.
Ja. Weißt du? Super.
Ja. Yeah. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.